WDR 5. Neugier genügt.
Ich muss sagen, dass die Situation des Interviews damals für mich recht ungünstig war, weil ich noch nicht lange im Amt war und nicht die Möglichkeit hatte, ausführlich die Vorwürfe zu recherchieren. Dazu würde ich heute anders Stellung nehmen, als ich es vor 3,5 Jahren getan habe. Es beschämt mich zutiefst, die Schilderungen der ehemaligen Kurkinder zu lesen. Vor allen Dingen erschreckt mich die Gewalt, Zwangsernährung, Briefzensur, Strafen, Schläge, denen die Kurkinder ausgesetzt waren. Ich kann sie nur um Verzeihung bitten für das, was sie durch Mitschwestern oder Mitarbeiter haben erleiden bzw. aushalten müssen.
Schwester Maria Cordes-Reiker in schwarzer Kutte und Schleier sitzt nach fast 4 Jahren wieder vor mir, im Gästehaus der Kongregation der Thüner Franziskanerin. Die Vorwürfe, von denen sie spricht, stehen auf der Website des Netzwerks B für Opfer von Gewalt. Es sind fast 300 Online-Kommentare von Betroffenen unter einem Post der Bochumerin Gabriele Peipker von 2010. Darin behauptet Peipker, ihr Lebensgefährte Daniel B. habe sich 2009 umgebracht, weil er als 4-Jähriger im Kurheim St. Johann vergewaltigt worden sei. Die Kommentare darunter, überwiegend aus 2010 bis 2015, bestätigen eine brutale Erziehung in St. Johann und anderen Kurheimen. Vor 4 Jahren hatte die Generaloberin diese Vorwürfe in einem Interview mit mir noch abgewiegelt.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass es da um ein Konglomerat von unterschiedlichen Empfindungen, Gefühlen, Beobachtungen geht, die oft undifferenziert so zusammengebracht werden zu einem Vorwurf. Und damit tut man den Kurheimen insgesamt Unrecht.
In Veröffentlichungen meiner Recherche konnte ich 2017 zeigen, dass Misshandlungen in Kinderkurheimen keine Einzelfälle waren. Inzwischen habe Schwester Maria Cordes-Reiker alle Kommentare gelesen, bestätigt die Vorwürfe einer schwarzen Pädagogik. Für Gabriele Peipgers Vorwurf der sexuellen Gewalt gäbe es aber weiterhin keine Belege. Aber für einen anderen Fall des sexuellen Missbrauchs aus den Kommentaren.
Der war mir im letzten Interview noch nicht zur Verfügung, weil er erst später eingetragen worden ist. Da geht es um einen sexuellen Missbrauch in den 80er Jahren, der einem Erzieher zur Last gelegt wird. Gegen diesen Erzieher habe ich inzwischen Strafanzeige erstattet. Was die Kinder sagen, habe ich als Grundlage für die Strafanzeige genommen.
Der einzige Vorwurf dieser Art im Forum ist von 2015, stand ihr also schon beim letzten Interview zur Verfügung. Ein User schreibt darin, von einem Mitarbeiter in St. Johann in den 1980er Jahren sexuell missbraucht worden zu sein. Über das Netzwerk B kann ich den User nicht erreichen. Wer der angezeigte Mitarbeiter und die Kinder sind, von denen sie spricht, will die Generaloberin nicht sagen. Schließt aber aus, dass Daniel B., der 1975 in St. Johann war, Opfer dieses Mitarbeiters wurde, weil der erst in den 80ern dort tätig war.
Aber möglicherweise könnte es sein, dass auch andere Erzieher, Erzieherinnen die Situation ausgenutzt haben und sowas auch Daniel B. hätte passieren können.
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Ordensschwester hat nach meiner Berichterstattung gehandelt. Auch die Betroffenen sind zwischenzeitlich tätig geworden. Vor einem Jahr hat sich die Initiative Verschickungskinder gegründet. Sie ist mit 1000 Berichten an die Politik herangetreten, hat eigene Recherchen veröffentlicht, nach denen Millionen Kinder zwischen den 1950er und 1990er Jahren in Kur- und Erholungsheime geschickt wurden und viele von ihnen dort brutale Erziehung erlebt hätten. Die Jugend- und Familienminister haben das Leid der Verschickungskinder erst im Mai 2020 anerkannt. Blogger Simon Lissner, ehemaliger Bundesdelegierter der Grünen, hält die Betroffenheitsbekundung für geheuchelt.
Heute so zu tun, dass das, was auch in diesen Einrichtungen zur Erholung stattgefunden hat, das ist mir unvorstellbar. Also da hätte ein Politiker oder eine Politikerin jederzeit sich umhören können, in gerade dieser älteren Generation, die hätten sofort gesagt, ey Leute, da ist man zurückgekommen und war froh, wenn man wieder daheim war. Das hatte mit Erholung nichts zu tun. Dass die Politik sich hinstellt und so tut, als hätte sie davon nie was gewusst. Also entweder ist das ein komplettes Kontrollversagen, davon gehe ich nicht aus, sondern man wusste sehr genau, was da stattfindet. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Das war Erziehungsprogramm.
In den 4 Jahrzehnten der Kinderverschickung hätten Eltern, aber auch Kontrollämter immer wieder Missstände in Kinderkureinrichtungen angezeigt. Das sagen mir Betroffene und Anja Röhl, Gründerin der Initiative. Bieten Träger und Politik den Betroffenen zumindest heute mehr Unterstützung bei der Aufklärung? Weil Johannes Möllers als Grundschulkind inkontinent war, habe seine Lehrerin den Eltern zu einem Kinderkuraufenthalt geraten. Dort würde man Johannes das Einnässen abgewöhnen. Der 8-Jährige wurde 1972 9 Wochen in ein Kinderkurheim nach Bad Sassendorf bei Soest verschickt.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich in den 9 Wochen nur klebrigen, stacheligen, trockenen Reis bekommen habe. Also man konnte ihn eigentlich auch überhaupt nicht essen. Wenn man den halt ausgebrochen hatte oder so, dann muss man den halt nochmal essen. Also dann kamen auch die Schwestern und man kriegte das dann regelrecht eingeflößt. Ne? Das Weinen der Kinder, das habe ich also heute noch in den Ohren. Ne? Weil vergisst man eigentlich nicht. Wenn man den mal geschafft hatte, eine Woche nicht ins Bett zu machen, dann hat man Soße draufgekriegt auf den Reis. Ja, und als Bettnässer war man natürlich auch das Allerletzte, sag ich mal so. Man wurde erniedrigt immer wieder. Und ich weiß noch, dass ich immer mit auf der Seite schlafen musste, also mit dem Gesicht zur Wand. Da wurde dann psychischer Druck einfach aufgebaut. Ne? Man hat immer Angst gehabt, Tag- und Nachtangst. Und ich war eigentlich immer in der Meinung, dass meine Eltern mich einfach abgegeben haben und wollten mich nicht mehr haben. Für den Rest deines Lebens bleibst du halt hier. Ne?
Weiter erinnert sich Johannes Möllers nur noch an den militärischen Ton der Erziehenden. Sonst hat er keine Informationen mehr über das Haus oder den Träger.
Das war auch nachher ein Tabuthema. Ich habe bis heute auch überhaupt noch gar keine Unterlagen, keine Briefe, nichts mehr. Meine Eltern leben nicht mehr, die kann ich auch nicht mehr fragen. Und diese ständige Angst, die man eigentlich sein ganzes Leben bis heute immer in sich trägt, kommt immer wieder hoch und dann hauptsächlich eigentlich auch nachts. Ne?
Heute will Johannes Möllers endlich das Haus identifizieren, die traumatische Kurverschickung verarbeiten. In Namenslisten und Abbildungen, die er von der Gemeinde Bad Sassendorf und dem Stadtarchiv bekommt, erkennt er das Heim nicht wieder. Wo könnten weitere Berichte über Kinderkurheime in Bad Sassendorf liegen? Teilweise waren die Landesjugendämter für die Heimkontrollen zuständig. Aber als ich beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe anfrage, sagt man mir, in NRW nicht. Jeanette Metz vom Museum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf forscht seit 2017 mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zu den Zuständen in Kinderkurheimen vor Ort. Sie meldet mir:
Für Westfalen scheinen nach unserem jetzigen Wissensstand solche Berichte nicht flächendeckend vorzuliegen. Ohnehin müsste man zunächst wissen, wie konkret die Heimaufsicht in den Kinderkureinrichtungen überhaupt umgesetzt wurde.
Jeanette Metz konnte Johannes Möllers deshalb auch nicht weiterhelfen. Manche Amtsmitarbeiter und Archivare seien inzwischen mit den Nachfragen von Betroffenen überfordert, sagt Metz, weil sie auch nicht wüssten, wo Daten lägen. Selbst wenn der Träger bekannt ist, kommen viele den ehemaligen Kurheim nicht näher. Auch mein Vater und meine Tante finden das Kurheim aus ihren Albträumen nicht wieder. Sie wurden 1967 über das Bundesbahnsozialwerk 6 Wochen nach Sylt verschickt. Dort haben sie unter Zwangsernährung, Isolationsstrafen und sexueller Belästigung gelitten. Bei meiner Suche nach dem Heim vor 4 Jahren lagen laut der Stiftung Bahnsozialwerk keine Daten mehr vor. Im Online-Forum der Website Verschickungsheime finde ich jetzt ähnliche Schreckensberichte anderer Betroffener über BSW-Heime. Ich melde die Schilderung an die Stiftung, bitte um Stellungnahme und frage nach einer Liste ehemaliger Kurheime. Ob die Stiftung Bahnsozialwerk heute Verantwortung für das Leid der Verschickungskinder übernehme und bei der Aufarbeitung mithelfe. Die Antwort per Mail:
Die Stiftung Bahnsozialwerk, BSW, in ihrer heutigen Rechtsform als privatrechtliche Stiftung, gibt es erst seit ihrer Gründung 1997. Wir können zu der Zeit davor keine Angaben machen. An dem Umstand hat sich seit der Mitteilung von Frau Kühnert an Sie im Jahr 2017 nichts geändert. Bitte sehen Sie dahingehend von weiteren Anfragen dieser Art ab. Wir werden diese auch nicht mehr beantworten.
Darauf, ob man nicht ehemalige Mitarbeiter fragen oder den Betroffenen anderweitig bei der Suche helfen wolle, kommt keine Antwort mehr. Die Pressestelle der Deutschen Bahn mailt zumindest, dass die Berichte schrecklich und mögliche Unterlagen im Bundesarchiv zu finden seien. Doch von dort kam bislang keine Antwort auf meine Datenanfrage. Auf Hinweis vom Deutsche Bahn Museum bestelle ich 2 BSW-Schriften aus den 70er und 80er Jahren. Darin finde ich die allererste Liste über 10 BSW-Kinderkurheime. Das einzige Heim auf Sylt, das in der Liste steht, erkennt mein Vater aber nicht wieder. Die Suche steckt also weiterhin fest.
Wenn keine Informationen vorliegen, dann kann man einfach sagen, es liegen keine Informationen vor. Dann kann man aber immer noch sagen, man ist zum Gespräch bereit oder versucht, was weiß ich, ehemalige Mitarbeiter zu finden oder wie auch immer. Also eine Bereitschaft erwarte ich von jedem einzelnen Träger in diesem Land. Das will ich auch ganz klar so formulieren. Wenn es tatsächlich keine Aktenlage mehr gibt, dann glaube ich, muss man das an der Stelle auch hinnehmen. Wenn aber sozusagen beispielsweise ein Betroffener sagt, ihm wurde jetzt im Heim XY das angetan, dann erwarte ich auch von jedem Träger, dass er sich damit auseinandersetzt und nicht eine Aussage tätigt, wie bitte melden Sie sich nicht mehr.
Sagt die NRW-Landtagsabgeordnete Charlotte Quick von der CDU, die eine Aufarbeitung der Kinderverschickung fordert. Doch dass auch die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW wenig Eigeninitiative zeigt, haben die Antworten auf eine kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Dennis Melzer im März 2020 gezeigt. Die Landesregierung schrieb zur Anzahl verschickter Kinder aus NRW keine Daten zu besitzen und dass es in NRW auch nur 3 Heime gab. Dabei hatten die Betroffenen da bereits 177 NRW-Heime recherchiert und schon prominent auf der Website Verschickungsheime platziert. Die CDU hatte also offensichtlich nicht mal auf die Seite geklickt. SPD-Politiker Dennis Melzer, der die Anfrage gestellt hat, findet die Antworten der Landesregierung überraschend.
Also man merkte schon, eigentlich will eine Landesregierung da nicht so viel mit zu tun haben mit dem Thema. Ist auch nicht bereit, eigene Recherche in das Thema zu investieren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht.
Am 29. September 2020 hat Dennis Melzer dann einen Antrag veröffentlicht, in dem er von der Landesregierung mehr Unterstützung der Betroffenen fordert.
Also da hören wir immer wieder, dass angeblich der Datenschutz eine sehr große Rolle spielt und dass deswegen Betroffene selbst ihre eigenen Akten nicht einsehen dürften. Auch das ist eine Frage, die entsprechend geklärt werden muss und auch politisch begleitet werden muss. Und das Zweite ist, dass oftmals die Behauptung ist, es wären überhaupt keine Akten oder keine Daten mehr vorhanden. Wir haben aber, als es um die Aufklärungsarbeit bei den Heimkindern gegangen ist, schon erlebt, dass wenn man aktiv danach sucht, dass man auch Dokumentationen findet.
Daraufhin verkündete Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Oktober, dass es im Gesundheitsministerium bereits eine Arbeitsgruppe zum Thema Verschickung gebe. Anselm Kipp, Leiter der Arbeitsgruppe, den ich im Gesundheitsministerium treffe, sagt mir, dass die Gruppe seit dem 1. Oktober und aus 3 Ministeriumsmitarbeitern bestehe. Dennis Melzers Antrag stehe mit dem Gründungsdatum nicht in Zusammenhang, sagt Anselm Kipp. Man habe Betroffene bereits zur Gründung eines Landesverbandes beraten, sagt er. Konnte diese Arbeitsgruppe denn inzwischen Betroffenen helfen, mehr Informationen bereitstellen, frage ich.
Also diese Informationen gibt es ja nicht. Ja, das heißt, wir reden jetzt hier von einem Feld, das noch nicht erforscht ist. Und ich denke, dass da jetzt der Bund gefordert ist, eine wirklich umfassende Studie auf den Weg zu bringen, damit dieses Feld ausgeleuchtet wird. Das für NRW zu machen, wäre wenig sinnvoll und würde, glaube ich, auch dem Thema nicht gerecht werden.
Anja Röhl von der Initiative Verschickungskinder kann diese Haltung nicht nachvollziehen.
Es muss in den Ländern eine Aufarbeitung geben, weil dort in den Landesarchiven die Verwaltungsakten zu den Heimen liegen und natürlich auch eine enorme Verantwortung, denn schließlich waren die Jugendämter der Länder jeweils damit beauftragt, diese Heime zu kontrollieren und haben ja auch Beanstandungen gefunden. Und warum dem nicht nachgegangen wurde in verschiedenen Fällen, das ist eben die Frage. Dazu muss man sich stellen.
In NRW ist im November 2020 weiterhin nicht klar, wer überhaupt die Aufsicht über die Kurheime hatte. Das solle der Bund klären, sagt wieder die Arbeitsgruppe. Ein Jahr, nachdem die Verschickungskinderinitiative mit 1000 Berichten um Unterstützung gebeten hatte, schreibt das Bundesfamilienministerium auf meine Anfrage, man sei auf Bundesregierungsebene noch dabei, Zuständigkeiten zu klären.
Wenn eine Abstimmung zwischen den Ressorts erreicht ist, sollen auf Grundlage eines Gesprächs und Austauschs mit den Betroffenen gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Thematik geprüft werden sollte.
Es ist ein völliger Mangel an Eigeninitiative bei der Politik festzustellen, wenn es darum geht, Missstände aufzudecken und zu beseitigen. Und man lässt immer nur das raus und gibt immer nur das zu, wo sehr oft Journalistinnen und Journalisten sich hingestellt haben und haben monatelang recherchiert und haben das Punkt für Punkt nachgewiesen. Und erst dann, wenn überhaupt nicht mehr daran zu rütteln ist, dann kommen Politiker oder auch Vertreter dieser Institution, ja, wir haben gefehlt, wir werden jetzt gucken, was wir an wieder gut machen können. Und das ist verlogen, das ist einfach heuchlerisch.
Sagt Blogger Simon Lissner, der ein Scheitern der Aufarbeitung befürchtet. Licht ins Dunkel wollen die Betroffenen schon seit längerem selber bringen, mit einer Bürgerforschung. Doch Anja Röhls Antrag mit dem eigens gegründeten Verein zur Aufarbeitung und Erforschung Verschickung wurde vom Bundesforschungsinstitut 2019 abgelehnt, weil die Initiative bereits viele offizielle Unterstützer habe. Doch bis November 2020 hat nur Baden-Württemberg dem Verein 30.000 Euro zugesagt für eine ehrenamtliche Landeskoordinierungsstelle. Anja Röhl glaubt, die Träger hätten Einfluss auf die Politik genommen.
Da spüren wir sehr starke Widerstände. Die sind auf die Angst vor Rufschädigung zurückzuführen. Und das kann eventuell auch auf die Politiker zurückgeschlagen sein. Also, dass die Politiker hier mit den Trägern in Kontakt gekommen sind. Und die haben dann gesagt, na ja, wir wollen mal schön den Ball flach halten. So vermute ich mal. Ich kann den Trägern nur raten, es hilft dem Ruf ja sehr, wenn man sich als erstes um Aufklärung bemüht.
Die Diakonie wolle jetzt ihre Kinderkurgeschichte aufarbeiten. Aber erst seitdem 3 Todesfälle von Kindern im Kinderkurheim Waldhaus öffentlich bekannt geworden sind. Auch das Deutsche Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt, sagt Anja Röhl.
Aber diese Bereitschaft bezieht sich auf eigene Forschung. Sie haben Historiker eingestellt, das ging ohne Probleme offenbar. Sie haben sogar im Falle Hamburg DRK und Ballin Stiftung, sie haben sogar eigene Projekte beim Senat durchgekriegt, wo sie selber forschen, haben also selber schon Geld gekriegt dafür.
Suchende Betroffene wie Johannes Möllers fühlen sich derweil aufgeschmissen.
Man ruft überall und so weiter und wird dann weiter verwiesen. Und ich vergleiche das eigentlich auch immer mit der Kirche, sage ich mal, mit diesen sexuellen Misshandlungen, die da so sind. Da will auch keiner drüber reden.
Zumindest weiß er heute, dass er nicht allein ist. Tauscht sich mit anderen Betroffenen aus, die alle in Bad Sossendorf zur Kur waren. Kennengelernt haben sie sich über das Forum der Verschickungsinitiative und laden mich in ihre Chatgruppe ein. Anna, ein Pseudonym, war 1982 mit 6 Jahren zur Kur. Im Haus Hamburg, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DAK in Bad Sossendorf. Darüber zu sprechen fällt ihr zu schwer. Sie will ihre dunklen Erinnerungen erstmal nur aufschreiben.
Ständige Angst, ausgeliefert sein, verlassen sein, Einsamkeit, Enge, Verzweiflung, Zwang und Ausweglosigkeit. Halte etwas von meiner Mutter in den Händen. Gehöre nicht mehr zu dem Leben, aus dem dieses Geschenk kommt. Ein furchtbarer Schmerz steigt hoch. Es bedroht mich. Mein Inneres kann es nicht aushalten.
Auch Petra will anonym bleiben. Sie hat inzwischen deutlichere Erinnerungen an eine mehrwöchige Kur als 6-Jährige. Ebenfalls im Haus Hamburg in den 1970ern.
Ich kam wieder und hatte einen Sprachfehler. Ich konnte kein SCH mehr sprechen. Damals war es nur so ein ganz großes Gefühl von Einsamkeit. Und erst 2009 sind Erinnerungen innerhalb einer Traumatherapie dann hochgekommen. Ich habe dann wie so ein Puzzlestück immer mehr sehen können. Und für mich war es dann klar, ich wusste auch noch, dass ich in dieser Kur krank gewesen war. Und ich war damals auf einer Krankenstation ganz alleine in einem Zimmer und wo dann ein Arzt reingekommen ist und mich mehrmals zu Oralsex gezwungen hat.
. 2011 wendet sie sich an die DAK. Die nennt ihr erst eine falsche Einrichtung. Über ein altes Verschickungsdokument findet Petra den richtigen Namen, Haus Hamburg. Aber auch hierzu die Antwort der DAK, keine Daten. Petra hat also keinerlei Anhaltspunkte, um den Namen des Arztes ausfindig zu machen. Für eine Anzeige fehlt ihr die Kraft.
Weil doch Richter immer wieder gemeint haben, ja, sowas erfinden sich Frauen. Weil ich einfach weiß, wie schwer es ist, dass einem geglaubt wird. Gerade wenn man nur Bruchstücke von seiner Erinnerung wiederbekommt.
Zumindest wird ihr Antrag auf Unterstützung durch den Fonds für sexuellen Missbrauch bewilligt, in dem auch die DAK ist. Mehr nicht. Stellung habe die DAK bisher nicht bezogen. Ich bitte um ein Interview bei der DAK und frage, ob es Beschwerden über Kinderkurheime gegeben habe und wie man bei der Aufarbeitung mithelfe. Die Pressestelle lehnt ein Interview per Mail ab.
Ich befürchte, dass wir zu Ihrer Recherche leider nichts beitragen können. Wir sind mit Interessenvertretern der Verschickungskinder im Austausch und helfen nach Kräften bei der Aufklärung und Dokumentation. Leider gibt es dazu nur noch wenige Aufzeichnungen und keine versichertenbezogenen Daten in den Archiven, da die Aufbewahrungsfristen längst verstrichen sind.
Ich konfrontiere die Versicherung jetzt mit Annas Erinnerungen und Petras ganz konkreten Schilderungen über den Arzt und die sexuelle Gewalt im Haus Hamburg. Noch am selben Tag wird mir ein Interview in Aussicht gestellt. Am 20. November telefoniere ich mit Pressesprecher Jörg Bodanowitz.
Uns sind jetzt durch Ihre Recherche Beschwerden bekannt geworden, aber es gab nur einzelne Verschickungskinder, die sich bei uns gemeldet haben. Ja, wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass es sich um Einzelfälle handelt und durch die doch relativ eindrücklichen und schockierenden Schilderungen, die Sie uns geschickt haben, und weitere Schilderungen, die wir jetzt recherchiert haben, ist uns klar geworden, wie groß die Missstände damals in diesen Einrichtungen waren, die systematischen Charakter hatten.
Dabei lagen der DRK vor meiner Anfrage, einschließlich Petras, bereits 5 Betroffenenberichte vor. Da das Justiziariat Petras Fall vertraulich behandelt habe, habe die Unternehmenskommunikation bei meiner ersten Anfrage nichts davon gewusst.
Und erst durch Ihre konkrete Nachfrage und die Schweigepflichtsentbindung konnten wir den Vorgang dann transparent machen und aufklären und dazu Stellung nehmen. Dass das Frau erlebt hat, das ist ja unglaublich schrecklich und das ist völlig klar, dass das traumatisierend ist und dass ein Mensch lebenlang unter solchen Erlebnissen leidet. Der Täter, der sich damals an ihr vergangen hat, wird ja sicherlich kein Täter gewesen sein, der das nur einmal gemacht hat. Weil man davon ausgehen kann, dass solche Täter Wiederholungstäter sind, gerade wenn sie sich sicher fühlen. Wir sind auch darauf eingestellt, dass sich weitere Opfer dieses Arztes bei uns melden werden.
Petra und Anna erhalten im Namen der Geschäftsleitung eine Entschuldigung und das Angebot für ein Gespräch. Die DRK wolle nun eine Fachkraft mit psychologischer Ausbildung einstellen, an die sich Betroffene wenden könnten. Petra ist froh über die späte Anerkennung, hofft auf ehrliche Aufarbeitungsabsichten. Doch ihr Fall ist inzwischen verjährt, der Täter nicht mehr zu belangen. Und die Folgen für ihr späteres Leben, die sind nie wieder gut zu machen.
Ich glaube, es hat mir ganz viel Freude genommen, einfach so Lebensfreude. Und auch Vertrauen in andere Menschen.
WDR 5